das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Zum Ende einer ereignisreichen Woche. International, etwa an den Börsen, und national natürlich in der Bundespolitik. Denn mit dem Abschluss des Koalitionsvertrags zwischen Union und SPD sind die Weichen für die neue Bundesregierung gestellt. Fehlt nur noch die Zustimmung der SPD-Basis und eines kleinen CDU-Parteitags. Doch für eine erfolgreiche Regierung wird es künftig auch Ihre Zustimmung brauchen, die der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder, wenn Gesetzesvorhaben nach dem Bundestag auch eine Zustimmung im Bundesrat benötigen. Und da werden vor allem die ostdeutschen Regierungschefs wohl genauer hinschauen, wie die Politik der Neukoalitionäre bei ihnen zu Hause ankommt. Schließlich lag dort in der Fläche die AfD bei der Bundestagswahl vor allen anderen Parteien und nicht die Baldkanzlerpartei CDU. Kilian Pfeffer.
Viele Seiten im neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag. Und die Länder haben ihre eigene Perspektive. Diese Regierungschefs betonen,
dass ich sehr einverstanden bin mit den Grundzügen des Koalitionsvertrags.
Der Koalitionsvertrag ist gut.
Der Koalitionsvertrag gibt wichtige Antworten auf die aktuellen Probleme des Landes.
Zum Beispiel, weil es mit dem Deutschland-Ticket über dieses Jahr hinaus weitergehen wird. Oder weil es die Pendlerpauschale auch in Zukunft geben wird. Ab dem kommenden Jahr wird sie auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht. Doch natürlich gibt es Wünsche, Mahnungen, Aufforderungen, speziell aus dem Osten.
Wir müssen dringend in die Wirtschaft investieren. Die Energiepreise müssen runter für alle, für Bürgerinnen und Bürger, für Klein- und Mittelstand und auch für die großen Industriebetriebe. Wir brauchen auch bei der Migration eine bessere Steuerung und Ordnung, ohne unser humanitäres Gesicht zu verlieren.
Schwesig betont, die Bundesregierung müsse im Osten viel Vertrauen zurückgewinnen. Welche Rolle spielt speziell Ostdeutschland eigentlich im Koalitionsvertrag? Konkret ist der Begriff dreimal zu finden, hier zum Beispiel. Wir beschleunigen den Auf- und Ausbau von Rechenzentren, insbesondere auch in Ostdeutschland. Eine hochmoderne Chipfabrik wird gerade im Norden Dresdens gebaut. Tausende Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Ostdeutschland müsse auch bei Ministern und Führungsposten in der Bundesregierung angemessen berücksichtigt werden, fordert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident.
Wir sind 20% der Gesamtbevölkerung und erwarten natürlich, dass wir entsprechend unseres Anteils auch in Entscheidungsprozessen so mit drin sein können, dass wir nicht nur bei der Postenbesetzung, sondern auch bei der Steuerung von vielen, vielen Entscheidungen auch mitwirken können, auf Augenhöhe.
Intensiv wurde darüber verhandelt, ob es weiter einen Ostbeauftragten geben soll. Das war Carsten Schneider von der SPD in der vergangenen Legislaturperiode. Nun ist klar, es gibt auch zukünftig einen Beauftragten. Aber nicht im unionsgeführten Kanzleramt, sondern im SPD-geführten Finanzministerium. Ostdeutschland werde im Koalitionsvertrag nicht als Chance begriffen, kritisiert der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen.
Auf den knapp 160 Seiten finden Sie alle 30, 40 Seiten mal einen ganz kleinen Absatz, also nicht mal einen Absatz, einen Satz.
Der brandenburgische Finanzminister vom BSW hätte sich höhere Steuererleichterungen gewünscht.
Es gibt erstmal hinsichtlich der Konjunkturkrise, in der wir uns befinden, nicht genügend Antworten. Das ist einfach ein Klein-Klein.
Manchen bereitet der Koalitionsvertrag Sorgen. Anderen gibt er Anlass zu Forderungen, Kritik und Lob. Die Perspektiven, sie sind vielfältig.
Ja, genauso wie die Kompromisse, die geschmiedet werden mussten, damit die Einigung überhaupt zustande kommen konnte. Im Steuer- und Finanzpolitik war sicherlich Migration einer dieser dicken Brocken, die am Ende bewegt werden mussten. Und dafür spricht Schwarz-Rot eine härtere Gangart. Mehr Kontrollen an Grenzen, notfalls auch Abweisungen und von Asylsuchenden. Alles mit dem Ziel, mehr Kontrolle über die Migration hierzulande zu bekommen. Doch die Fragen müssen erst noch geklärt werden, wie realistisch, wie gesetzeskonform und wie wirkungsvoll diese Pläne der Koalition wirklich sind. Kolja Schwarz.
Friedrich Merz musste liefern beim Thema Migration, hatte er doch im Wahlkampf vor allem auf dieses Thema gesetzt. Sein Versprechen?
Wir werden einen neuen Kurs in der Migrationspolitik einschlagen. Wir werden besser ordnen und steuern und die irreguläre Migration weitgehend beenden. Es wird Kontrollen an den Staatsgrenzen geben und auch Zurückweisungen gegenüber Asylgesuchen.
Mit den Zurückweisungen von Asylsuchenden geht die Koalition mindestens ein rechtliches Risiko ein. Denn für diese gelten die Regelungen der Europäischen Union. Denen hat sich Deutschland verpflichtet und auf sie verweist auch das Grundgesetz. Nach der sogenannten Dublin-III-Verordnung ist immer das Land für das Asylverfahren zuständig, in dem der Flüchtling zum ersten Mal Boden der Europäischen Union betreten hat, zum Beispiel Italien, Griechenland oder Bulgarien. Da Deutschland fast ausschließlich von Ländern der EU umgeben ist, ist Deutschland auch nach EU-Recht in den meisten Fällen erstmal nicht zuständig. Allerdings, da sind sich die meisten Rechtsexperten einig, Asylsuchende dürfen dennoch nicht an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Die Dublin-III-Verordnung regelt nämlich auch, was ein EU-Staat tun muss, wenn er nicht zuständig ist. Deutschland muss dann prüfen, welches Land an der Außengrenze zuständig ist. Erst danach darf es den Flüchtling in das zuständige Land überstellen, also quasi abschieben. Einfach in das Nachbarland zurückschicken, aus dem der Geflüchtete nach Deutschland gereist ist, geht hingegen nicht. Denn auch dieses Land ist in aller Regel nicht zuständig. Dennoch gibt es womöglich einen rechtlichen Ausweg.
Gestritten wird über die Frage, ob Deutschland eine Notlage erklären könnte, um dieses EU-Recht nicht mehr anwenden zu müssen. Ob in der aktuellen Situation so eine Notlage vorliegt, das ist nicht abschließend geklärt. Alle Länder der EU, die das bisher versucht haben, sind damit aber vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert.
Und trotzdem soll es die Zurückweisungen laut Koalitionsvertrag geben, in, wie es heißt, Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn.
Gehen Sie mal davon aus, dass ich in den letzten Wochen mit den wichtigsten europäischen Partnern im engen Austausch bin.
Doch Österreich hat bereits klargestellt, man werde solche von Deutschland zurückgewiesenen Personen nicht annehmen. Und selbst wenn die Nachbarländer zustimmen würden, würde sich an der rechtlichen Lage wenig ändern. Doch bis zu einem Urteil durch den Europäischen Gerichtshof dürfte es viele Monate dauern. Das könnte das Kalkül der Koalition sein. Fakten schaffen und abschrecken. Möglicherweise ziehen dann auch andere Länder nach und es kommen immer weniger Flüchtlinge an die deutsche Grenze.
Und dazu begrüße ich jetzt den Migrationsexperten Daniel Thüm, Juraprofessor an der Universität Konstanz. Guten Abend, Herr Thüm.
Guten Abend.
Ein zentraler Punkt des Koalitionsvertrages ist ja, auch Asylsuchende an den Grenzen abweisen zu wollen, in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn, wie es da heißt. Kann das in der Praxis gelingen?
Das ist die Frage, was mit Absprache gemeint ist. Meine Lesart ist, dass es nicht ausreicht, die Länder vor vollendete Tatsachen zu stellen, sie also nur zu informieren. Man muss ernsthaft verhandeln, man muss versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wenn das aber scheitert, dann entscheidet im Zweifelsfall der künftige Innenminister von der CSU gemeinsam mit Friedrich Merz, ob man alleine voranschreitet.
Und dann im Zweifel auch gegen europäisches Recht erstmal?
Das ist die große Frage. Der Beitrag hat es perfekt erklärt. Es wird extrem schwierig. Um das rechtlich wasserdicht zu machen, müsste man die Gerichte von drei Sachen überzeugen. Erstens, dass wir trotz der zurückgehenden Asylantragszahlen massive Probleme bei der Integration haben. Zweitens, dass die bestehenden Gesetze in Europa nicht ausreichen, weil speziell die Länder an den Außengrenzen die Menschen, für die sie eigentlich zuständig sind, nicht zurücknehmen. Und drittens braucht man dann noch das, was Juristen die Verhältnismäßigkeit nennen. Man darf also nicht zu streng sein, übers Ziel hinausschließen. Und deswegen wäre meine dringende Empfehlung an die Bundesregierung, macht das selektiv, tut nur einzelne Personen, Gruppen und auch an bestimmten Grenzen zurückweisen und befristet das Ganze. Weil eins ist auch klar, Dauerlösungen sind Zurückweisungen nicht. Das werden die Gerichte nie akzeptieren. Das ist maximal eine Übergangslösung, mit der man sich Zeit kauft, mit der man eine Trendumkehr bewirkt. Und die Zeit muss man dann nutzen, um andere Projekte voranzubringen.
Das klingt so ein bisschen so, dass Sie als Jurist da Zweifel haben, dass man da dann auch mit dem Kopf durch die Wand könnte als Deutschland.
Das ist so. Und der Beitrag vorweg hat das wirklich perfekt funktioniert, beschrieben. Es gibt wichtige Argumente, dass es nicht geht, aber es gibt eben auch einige Argumente, dass es geht. Das heißt, man hat eine Situation von sehr großer rechtlicher Unsicherheit und die Bundesregierung, allen voran natürlich der Bundeskanzler Friedrich Merz, haben entschieden, sie wollen dieses Risiko eingehen, dass die Gerichte nachher Nein sagen. Aber es kann auch sein, dass es funktioniert und man steigert die Chancen, wenn man es nur vorübergehend macht, wenn man es in Absprache mit den Nachbarn macht und auch wenn man nur bestimmte Gruppen zurückweist.
Aber Stichwort Absprache, da ist der Knall der Große doch programmiert. Österreich, Polen etwa, unsere Nachbarländer, ja, die wollen sich das ja auch nicht bieten lassen und auch ihrerseits dann wieder abweisen, oder?
Das muss man natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass die Bundespolizei jemanden zurückschickt und dann steht auf der anderen Seite der Straße die österreichische Polizei und sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Das wäre natürlich ein Fiasko. Was man also erreichen muss, ist, dass die Regierung in Wien, die muss ja gar nicht zustimmen, die muss ja gar nicht sagen, wir finden das super, aber die darf die eigenen Behörden nicht anweisen, dass sie die Menschen nicht mehr irgendwie in Österreich unterbringen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da eine Lösung findet. Und da bietet der Koalitionsvertrag auch einen Ausweg. Da steht nämlich sehr verklausuliert drin, dass die Bundesregierung in Brüssel den Gesetzgebungsvorschlag unterstützt, der es ermöglicht, Asylverfahren in sogenannten sicheren Drittstaaten durchzuführen. Und das will Wien schon lange. Und da können sich dann Herr Merz und auch der österreichische Kanzler vor die Presse stellen, sagen, darauf haben wir uns geeinigt. Und dafür ist dann Österreich vielleicht bei den Zurückweisungen etwas kulanter. So kann man da eine Lösung finden.
Weil Sie die Union ja auch beraten in der Thematik, jetzt mal nur zum Verständnis. Jetzt, wenn jeder also dann abweist in der EU, dann hebeln wir ja dieses bisherige Dublin-Verfahren, das wir im Beitrag gesehen haben, ja irgendwie auch aus. Ist denn das Ziel, dass vor allem die EU-Außengrenzen unüberwindbar werden?
Das kann nicht das Ziel sein für die deutsche Politik, die auch immer das Asylrecht und die Humanität hochhalten. Nur, wenn Sie sagen, dass ich die Union berate, ich empfehle ihr ja gerade, diese Zurückweisung nicht als eine Dauerlösung anzusehen, sondern sie maximal für eine Übergangszeit einzusetzen, damit auch eine Trennung herzubewirken. Weil gerade gehen ja sowieso die Asylzahlen zurück. Und wenn man dann ein sichtbares Signal setzt, nach Deutschland sollen die Leute nicht mehr kommen, dann kann das schon dazu führen, dass die Asylzahlen insgesamt zurückgehen. Weil die Leute wollen ja nach Deutschland, die wollen ja gar nicht unbedingt in Österreich oder in Italien bleiben. Und wenn man dann so eine Trendumkehr bewirkt hat, dann kauft man sich Zeit. Da hat man auch der Bevölkerung signalisiert, wir haben verstanden. Da muss man die Zeit aber nutzen, um mit anderen Instrumenten als Zurückweisung dann das Asylsystem nachhaltig aufzustellen. Und da hat der Koalitionsvertrag ja durchaus auch so einige Instrumente. Die Asylverfahren in Drittstaaten habe ich genannt. Aber auch bei Abschiebungen verspricht die Regierung, dass sie da das jetzt neu aufstellen will. Da muss sie dann natürlich auch liefern. Nur Versprechen reicht nicht.
Aber gerade auch zu dieser Abschiebung in Drittstaaten oder auch die Asylverfahren an der Außengrenze, das ist ja extrem umstritten auch. Und es ist auch gar nicht gesagt, dass das funktioniert.
Das ist richtig. Aber dass auch die Zurückweisungen sind nicht garantiert, haben Sie ja selber gerade gesagt, dass es funktioniert, dass die Gerichte mitspielen. Aber das kann ja nicht die Lösung in der Asylpolitik sein, dass alles, was man probiert, ist umstritten. Das ist auch vielleicht ganz legitim und es ist auch schwierig. Aber genau das muss eben eine Regierung dann auch beweisen, dass man auch schwierige Projekte bereit ist anzugehen. Asylverfahren in Drittstaaten ist eine so eine Möglichkeit. Abschiebeflüge nach Afghanistan, Syrien hat Thorsten Frey jetzt in der Bild-Zeitung groß versprochen. Auch das muss dann erstmal liefern, die künftige Bundesregierung. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das besser gelingt, weil nämlich drei Ministerien, die für Abschiebungen entscheidend sind, in einer Hand sind. Außenministerium, Innenministerium, Kanzleramt, alle CDU, CSU. Und wenn die an einem Strang stehen und auch gemeinsam mit den europäischen Ländern dann versuchen, eine gesunde Mischung mit den Nachbarn zu finden, also Mischung heißt Angebote, Anreize, aber auch ein paar Drohungen, dass man vielleicht die Kooperation einstellt, wenn es mit den Abschiebungen nicht besser funktioniert, dann kann ich mir vorstellen, dass man da besser vorankommt als bisher.
Jetzt hat aber eine Gruppe namhafter Migrationsforscher heute gewarnt, dass viele der aktuell diskutierten Vorschläge Rechtsstaatlichkeit, europäische Integration oder Menschenrechte gefährden. Und wie gesagt, ohne wirklich sicherzustellen, dass diese Ziele einer differenzierteren Migrationskontrolle dann auch wirklich erreicht werden. Ist das nicht eine Gefahr?
Das ist immer eine Gefahr. Nur wir müssen uns in gewisser Weise auch ehrlich machen. Auch die aktuelle Asylpolitik ist nicht so human, wie einige immer sagen. Warum sitzen denn die Leute auf Booten im Mittelmeer? Weil wir ihnen verbieten, legal mit dem Flugzeug einzureisen. Das heißt, wir müssen weiterhin human sein. Wir müssen aber auch versuchen, Kontrolle zu erreichen. Ganz einfach, weil die Bevölkerung diese Asylpolitik sonst nicht mehr akzeptiert. Und die Lösung kann nicht sein, so wie es bisher ist, dass wir Nordafrika und die Türkei dafür bezahlen, dass sie die Leute davon abhält, nach Europa zu kommen. Mir ist es lieber, wir machen das auch in Europa, vielleicht strenger als bisher, aber dadurch auch rechtsstaatlich kontrolliert.
Aber unklar ist auch noch, was mit den Menschen passieren soll, die da an den europäischen Außengrenzen dann auch anlanden. Drohen da nicht dramatische humanitäre Zustände? Wir haben das ja gesehen in Lagern an Außengrenzen.
Das ist die große Herausforderung. Auch der Asylreform, die man in Brüssel letztes Jahr beschlossen hat, ja durch die letzte Bundesregierung, die Ampelkoalition. Allerdings sieht die aktuelle Asylreform, die da nächstes Jahr 2026 in Kraft tritt, nur vor, dass eine kleinere Minderheit in diesen Asylzentren an den europäischen Außengrenzen bleibt. Speziell Menschen aus Ländern, wo die Anerkennungschance gering ist. Und da müssen dann die Europäer, Deutschland, aber auch die Länder an den Außengrenzen zeigen, dass sie das liefern, was sie seit Jahren versprechen, dass nämlich auch diejenigen, wo der der Asylantrag abgelehnt wird, abgeschoben werden. Das funktioniert in Deutschland schlecht, funktioniert bisher auch an den Außengrenzen schlecht. Aber das ist eben das Versprechen, welches die Europäer, auch die letzte Bundesregierung, gegeben haben. Und das müssen sie jetzt liefern. Aber wenn sie nicht in der Lage sind zu liefern, dann wird die Bevölkerung endgültig den Glauben verlieren. Das will ich nicht. Deswegen kann ich gut verstehen, dass die künftige Bundesregierung alles versucht, um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, wir haben die Kontrolle. Gleichzeitig darf sie aber auch nichts versprechen, was unrealistisch ist, weil nur dann wird die Bevölkerung ihr glauben und dann wird uns es auch gelingen, weiterhin Europaschutz zu gewährleisten.
Daniel Thüm, vielen Dank für Ihre Einschätzungen nach Konstanz.
Bitte sehr.
Weitere Waffen für die Ukraine. Das hat der geschäftsführende Verteidigungsminister Boris Pistorius dem angegriffenen Land zugesagt. Unter anderem will Deutschland noch in diesem Jahr 4 weitere Flugabwehrsysteme vom Typ IRIS-T liefern. Auch Großbritannien, Norwegen kündigten beim heutigen Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe weitere Unterstützung an. Wie dringend sie benötigt wird, das unterstreicht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky unentwegt. Denn die russischen Angriffe richten tagtäglich in der Ukraine immense Schäden an. Russland erhöht nicht nur die Zahl der abgefeuerten Raketen und Granaten, es ändert stetig auch seine Taktik. Eine wachsende Herausforderung für die ukrainische Abwehr, wie Wassili Golot berichtet.
Eine von vielen Beerdigungen in Kryvyi Rih, der Heimatstadt von Präsident Zelensky. 9 Kinder wurden hier vor einer Woche bei einem russischen Raketenangriff getötet. Laut UN so viele wie nie zuvor bei einer einzelnen Attacke in diesem Krieg. Timofei wurde 3 Jahre alt, hat in seinem Leben keinen Frieden erlebt. Trauer und Wut in Kryvyi Rih. Es ging so schnell, gefühlt eine Minute nach dem Alarm hörten wir schon die Explosion. Fenster weg, Türen weg und das Kind nicht mehr da. Wir sind in Sicherheit, aber unser Kind ist nicht mehr da. Jeden Tag richtet Russland mit Raketen, Drohnen und Gleitbomben in der Ukraine massive Zerstörung an. Viele dieser Angriffe kann die ukrainische Luftwaffe abwehren, doch die Abwehrquote sinkt. Russland passt die eigene Taktik ständig an. Sie greifen seltener mit Marschflugkörpern an, dafür häufiger mit ballistischen Raketen. Der Feind setzt außerdem verstärkt Shahed-Drohnen ein. Sie variieren ihre Taktiken. Dazu gehört, dass sie die Richtung und die Taktik der Angriffe ändern. Also verschiedene Richtungen, verschiedene Höhen und sie nutzen auch die Wetterbedingungen aus. Doch unabhängig von wechselnden Taktiken bleibt ein Grundproblem unverändert. Trotz Unterstützung aus dem Westen verfügt die Ukraine weiterhin über zu wenig Flugabwehrsysteme, um das eigene Staatsgebiet umfassend schützen zu können. Mit einer ausreichenden Anzahl dieser Systeme könnte die Ukraine im Norden und Osten des Landes eine Art Schutzschild aufbauen, um russischen Angriffen wirksam zu begegnen. Präsident Zelensky drängt auf mindestens 10 weitere Patriot-Systeme. Doch auch sie haben Schwächen, erklären Experten. Denn die Antennen können Ziele nur in einer bestimmten Richtung verfolgen. Ein Grund, warum gleich mehrere russische Raketen am Sonntag in der gut geschützten Hauptstadt Kiew eingeschlagen sind. Es waren 6 Raketen in der Luft. Und wenn sie gleichzeitig oder fast gleichzeitig mit einem minimalen Abstand eintreffen, kann das System nur eine Rakete abschießen, die sein Radar gerade im Blick hat. Diese Schwäche nutzt Russland nach Analyse des Ex-Offiziers gezielt aus. Die russischen Raketen fliegen nicht auf einer klassischen ballistischen Flugbahn, sondern auf einer pseudoballistischen Flugbahn. Sie schießen also bis zu 6 Attrappen ab, die die Aufmerksamkeit der Flugabwehr ablenken sollen. Deshalb ist es ein sehr schwieriger Prozess, mit dem die ukrainischen Flugabwehrschützen bisher zurechtgekommen sind. Aber in letzter Zeit wird es immer schwieriger. Mit schrecklichen Folgen für die ukrainische Zivilbevölkerung. In Kryvyi Rih und anderen Teilen der Ukraine hoffen die Menschen auf mehr militärische Unterstützung und auf einen friedlichen Himmel über ihren Köpfen.
Erst heute hat die estnische Polizei in ihren Gewässern ein Schiff festgesetzt. Einen Tanker, der mit EU-Sanktionen belegt ist und vermutlich Teil der sogenannten russischen Schattenflotte ist. Dieses Schiff hier soll auch dazugehören, das die deutschen Behörden vor wenigen Wochen vor Rügen beschlagnahmt haben. Mehrere 100 Schiffe sollen Teil dieser Flotte sein. Der Vorwurf, Russland wolle mit der Schattenflotte Sanktionen umgehen und steht außerdem im Verdacht mutmaßlicher Sabotageakte in Nord- und Ostsee. Welche Schiffe in deutschen Hoheitsgewässern unterwegs und vor allem verdächtig sind, das hat die Bundespolizei genau im Blick. Philipp Kampke hatte die seltene Gelegenheit, sie bei einem Einsatz in der Ostsee zu begleiten.
Back und Heck von der Brücke, von Achter nach vorne, alle Leinen los und ein.
Dienstbeginn für die Besatzung der BP-84 Neustadt, eines der größten Schiffe der Bundespolizei. Das Ziel heute, der Fehmarn Belt. Der Auftrag von Kommandant Mario Harder und seiner Besatzung, Sicherung der kritischen Infrastruktur und die Begleitung und Überwachung von möglichen russischen Schiffen im deutschen Seegebiet.
Gerade von Ost nach West kann sich jederzeit ein Fahrzeug offenbaren, das bis dahin nicht auf dem Überwachungsschirm war. Und kann von daher auch jederzeit unseren Zeitplan soweit beeinflussen. Darüber hinaus sind wir auch selber aktiv in der Fahndung nach unserem eigenen Fahndungsraster.
Die Verkehrslage heute eher überschaubar. Von russischen Schiffen bislang nichts zu sehen. Diese passieren den Fehmarn Belt allerdings in den vergangenen Monaten immer häufiger. Die Bundespolizei ist gewarnt, denn im Belt liegen einige Stromkabel, potenzielle Angriffsziele. Deshalb sprechen die Beamten jedes Schiff aktiv an.
Man kann eigentlich sagen, in der Mehrheit wird der Anruf ignoriert, aber der Kernbotschaft Folge geleistet. Also wenn man Verdacht hat oder man nachfragt, wieso er die Geschwindigkeit reduziert hat, dann kommt mitunter keine Antwort, aber die Geschwindigkeit wird wieder aufgenommen, das Schiff reiht sich in den Verkehr ein. Hin und wieder kommen auch Kontaktaufnahmen zustande, dann kommen Erklärungen, die man annehmen kann oder auch nicht.
Am Abend dann die Meldung, zwei russische Schiffe sind auf Höhe Bornholm, könnten in den kommenden Stunden ins deutsche Seegebiet einfahren.
Von ausführenden Staaten ist ja sanktioniert, ja, das Fahrzeug.
Am späten Abend ist klar, nur eines der beiden Schiffe, ein russischer Eisbrecher, nimmt Kurs auf den Fehmarn Belt.
Der russische Polareisbrecher, der da auf uns zuhält, ist halt als russisches Staatsschiff zu bewerten und von daher segelt er halt unter Staatsflagge und hat dementsprechend auch einen Aufklärungsauftrag wie alle Staatsschiffe. Und dementsprechend ist dann da auch von uns die Überwachung sicherzustellen.
Es ist früh am Morgen. Der russische Eisbrecher ist gerade in das Einsatzgebiet der Bundespolizei gefahren.
Für uns ist erstmal wichtig, dass wir eine lückenlose Protokollierung der Begleitung bzw. der Überwachung haben. Also von Beginn der Überwachung, wo wir ihn übernommen haben. Jetzt haben wir den ja von einem anderen Einsatzschiff übernommen. Bis zum Ende, mit welchem Kurs er fährt, welche Geschwindigkeit, welche Auffälligkeiten er mit sich bringt.
Der Eisbrecher verhält sich unauffällig. Nach 2,5 Stunden Begleitung durch die Bundespolizei verlässt er das deutsche Gewässer in Richtung Dänemark.
Um die gesamte Angelegenheit nicht komplizierter zu gestalten, geht man halt neutral professionell damit um. Ich will den nicht provozieren, der will mich nicht provozieren. Wir wollen beide nur unsere Arbeit machen. Er soll nur wissen, dass wir ihn auf dem Schirm haben. Und von da versuche ich auch mit ihm mitzudenken, für ihn vorauszudenken, ihm den Raum zu geben, den er braucht.
Die Bundespolizei dreht ab. Auftrag ausgeführt. Auf dem Radar haben sich schon die nächsten russischen Schiffe angekündigt.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, mit dir.
Russland muss sich bewegen, das hat US-Präsident Trump gefordert im Zusammenhang mit den zuletzt stockenden Bemühungen um ein Ende des Krieges gegen die Ukraine. Heute nun hat Russlands Präsident Putin den US-Sondergesandten Witkoff erneut zu Gesprächen getroffen. Man werde den Dialog über eine Friedensregelung fortsetzen, hieß es aus dem Kreml. Auch ein anschließendes Telefonat zwischen Putin und Trump sei denkbar. Die Spirale dreht sich weiter im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Heute war China wieder dran. 125% soll der Zollaufschlag für Importe aus den USA jetzt betragen. Die USA hatten ja gestern erst die Zölle erhöht auf 145%. Unterdessen hat auch die Europäische Zentralbank Gegenmaßnahmen angekündigt, sollte die Zollpolitik von US-Präsident Trump die finanzielle Stabilität innerhalb der EU bedrohen. Seit Jahren fordern Weidetierhalter vor allem in Ost- und Norddeutschland, dass die Bejagung von Wölfen erleichtert werden soll. Nun hat sich der Bundesrat dieser Forderung angeschlossen. Denn mittlerweile leben etwa 1600 Wölfe in Deutschland und reißen vor allem Schafe. Bislang sind Wölfe aber durch EU-Recht geschützt. Schon länger wird über eine Lockerung diskutiert, um einen schnelleren Abschuss möglich zu machen. Erneute Gerichtstermine für den inhaftierten Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu. Die Anklage wirft ihm in einem Fall die Bedrohung eines Staatsanwaltes vor. Im zweiten Verfahren geht es um Betrugsvorwürfe. Hunderte Unterstützer demonstrierten vor dem Gefängnis, in dem eine der Anhörungen stattfand. Sie werfen der Regierung vor, den Erdogan-Rivalen kaltstellen zu wollen. Die heutigen Verfahren stehen aber nicht im Zusammenhang mit der jüngsten Festnahme İmamoğlu's wegen Korruptions- und Terrorvorwürfen.
Kunst liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Und dennoch finden solche Werke eher selten ihren Weg in ein Museum. Da können die Eltern noch so vor Stolz platzen. Was aber, wenn Kinder aussuchten, was in den heiligen Hallen der Kunst zu sehen ist? Wenn nicht studierte Experten, sondern Kinderkuratoren ungefiltert für Ausstellungsinhalte sorgten. Genau so ein Experiment ist ab morgen im Kölner Museum Ludwig zu bestaunen, wo die erwachsenen Besucher die Werke noch einmal durch Kinderaugen sehen können. Das jedenfalls hat Rupert Wiederwald erlebt, der vor Ausstellungseröffnung mittendrin im Kölner Kunsttempel war.
Wo soll das Bild jetzt hin? Noch einen Monat bis zur Eröffnung und der 12-jährige Kutschak und die anderen Kinder wissen schon jetzt genau, wo sie welches Bild hinhängen wollen.
Hier, ein bisschen nach da.
Bist du noch nach da?
Ja, so.
Genau.
Aber da brauchen wir Platz für
Arteitas. Das kommt weg. Genau.
Kutschak geht in die 6. Klasse, lebt erst seit wenigen Jahren in Deutschland. Rita Kersting ist stellvertretende Chefin des Museums Ludwig. Sie geht voll darin auf, mit den Kindern an deren Ausstellung zu arbeiten.
Kinder können uns helfen, einen nicht akademischen Blick, eine Sicht auch auf Kunst zu haben, die sehr erfrischend, sehr neu und unkonventionell ist. Und das ist für ein Museum des 20. und 21. Jahrhunderts ja das, was wir brauchen.
Kinder gestalten selbst eine Ausstellung in einem der wichtigsten deutschen Museen für moderne Kunst. Die Kunstwerke haben sie sich selbst ausgesucht, aus dem riesigen Fundus des Museums. Und an diesem Tag im März planen sie, wie genau denn jetzt alles aufgestellt wird. Mayra, Diana und Sophia überlegen sich, wie sie den Sockel anmalen wollen, auf dem eine Vogelskulptur stehen soll.
Einfach so alles grün oder so einzelne Striche.
Ich glaube, ich habe schon mal eine Idee. Wir können ein bisschen von diesen beiden Farben nicht vermischen, dann so ein bisschen machen. Also mir macht es Spaß, wie wir so zusammen so besprechen, wie wir es machen müssen. Ja, und auch wie wir zeichnen.
Ich mag gerne malen, weil ich mag das schon, seit ich klein war, zeichnen.
Kids take over. Kinder übernehmen. Und die Kuratorinnen Rita Kersting und Santi Grünewald sind da vor allem eines. Helferinnen, die sehr behutsam den Kindern den Kosmos Museum näher bringen. Sie sollen das Museum Ludwig eben nicht als Kunsttempel kennenlernen, sondern den Ort für sich selbst entdecken.
Es sind eben auch Kinder dabei, die vorher nie im Museum gewesen sind. Und deshalb mussten die den Raum erstmal kennenlernen. Wie bewegt man sich durch ein Museum? Und da hatten wir auch das Glück, dass wir auch montags, wo das Museum eigentlich geschlossen ist, die Kinder hier haben konnten. Und wir uns in lustigen Tierfiguren oder springend, rennend und schreiend durchs Museum bewegen konnten.
Die Kinder kommen von einer Grundschule und einer Hauptschule aus den Kölner Stadtteilen Porz und Kalk. Stadtteile, in denen viele sich das Bahnticket in die Stadt für einen Museumsbesuch nicht leisten wollen oder können. Heute dann endlich Eröffnung. Das Kindermuseum ist Teil einer Ausstellung von Francis Alice. Der Belgier filmt Kinder beim Spiel und präsentiert diese Aufnahmen auf solch großformatigen Installationen. Doch die sind heute fast Nebensache. Die Kinder zeigen ihren Eltern und Freunden ihre Ausstellung, ihr Museum, die Skulpturen und Bilder, die sie ausgesucht haben.
Das da hinten mit dem Vogel. Da. Weil ich mag so, wenn die Farben da so runterlaufen. Das ist schön, finde ich. Und ich mag Vögel auch, weil die sind dann immer so frei und so.
Kunst als Spiel und Spiel als Kunst. Das Museum Ludwig hat den Kindern einen Raum geboten. Und den nutzen sie jetzt auf ihre Art. Kids take over. Kinder übernehmen.
Beim Tennis Wimbledon, beim Fußball Wembley, beim Golf Augusta. Kaum eine Sportart ohne ein Mekka ihrer Zunft, wo Fanherzen höher schlagen, wo Sporthelden geboren werden. Und als vor fast genau 40 Jahren erstmals ein Deutscher im amerikanischen Augusta das Masters-Turnier gewann, ja, da war der Grundstein für den späteren Legendenstatus von Bernhard Langer gelegt. Es folgte eine beispiellose Karriere. Mit beeindruckender Beständigkeit spielt der heute 67-Jährige immer noch auf Top-Niveau. Doch in diesen Tagen tritt er von der ganz großen Golfbühne und schlägt das allerletzte Mal beim Masters ab. Genau dort also, wo alles begann. Über den emotionalen Abschied des deutschen Golfstars Tom Gernke.
Ein Geräusch zum Einrahmen. Bernhard Langers letzte Abschläge, seine letzten Runden beim US Masters in Augusta.
Die Stimmung war klasse, also auch viele Zuschauer gleich am ersten Abschlag. Also wirklich sehr bewegend für mich.
Zum insgesamt 41. Mal tritt Langer hier an, auf den legendären Grüns an der Magnolia Lane. Und das genau 40 Jahre nach seinem ersten großen Major-Titel. Das ist ziemlich emotional für mich, zu realisieren, dass das mein letztes Masters sein wird. Nach knapp 4 Jahrzehnten wird das bittersüß. Angefangen hat der Sohn eines Maurers als Caddy in Augsburg. Eigentlich will Langer nur ein paar Mark verdienen, schnell aber wird Golf zu seiner Leidenschaft. Mit 15 Jahren macht er eine Golflehrerausbildung. Golf war in Deutschland kein Thema. Es gab einfach keine Vorbilder für mich. Langer schafft das, was vor ihm kein Deutscher geschafft hatte. 1985 gewinnt er zum ersten Mal das US Masters in Augusta, ist 3 Monate bevor Boris Becker Wimbledon gewinnt, Major Champion. Aber ausgerechnet im größten Moment seiner Karriere spürt Langer eine große Leere. Freude und Euphorie, Fehlanzeige.
Wenige Monate später habe ich dann mein Leben mehr oder weniger Gott übergeben. Und von diesem Zeitpunkt an war diese Leere verschwunden.
Ein Glaube, der Langer hilft, Rückschläge zu überstehen. Etwa den dramatisch vergebenen Sieg im Ryder Cup 1991, dem Wettkampf zwischen Europa und den USA. Als zweimaliger Masters-Sieger ist Langer auch Botschafter des Golfsports, will Vorurteile abbauen.
Golf hat ja so den Namen, das ist was für alte Männer. Und dann hat man die Idee, ja gut, das zeigen wir mal, was der Körper eigentlich tun muss während dem Golfschwung.
Talent, Glaube und harte Arbeit. Das sind die Säulen seines Erfolgs. Mit 67 Jahren ist nun Schluss. Es ist jetzt Zeit zu gehen. Ich bin einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Gestern trägt Langer nochmal Rot, als Hommage an seinen Titel 1985. Künftig wird er nur noch auf der Seniorentour spielen.
Ja, und auch Claudia Kleiner trägt Rot offensichtlich. Vom Karriereabschluss zum Abschluss dieser Sendung und damit zu den Wetteraussichten. Claudia, was erwartet uns da am Wochenende?
Der Samstag wird verbreitet ziemlich sonnig mit ein paar dichteren Wolken im Nordosten. Ab Sonntag wird es etwas wechselhafter, aber so der richtige Landregen, der ist immer noch nicht in Sicht. Den könnten wir aber dringend gebrauchen, denn das sind die Regenmengen. Zum einen für den April in diesem Jahr, Lübeck und Hamburg, da ist gar nichts gefallen. Und seit Anfang des Jahres waren es in Lübeck 61, in Hamburg 80 Liter pro Quadratmeter. Und das ist weniger als im gesamten Monat April 2024. Da waren es nämlich in Lübeck 70 Liter, in Hamburg 82, da liegen wir jetzt immer noch drunter. Also dort bräuchte es jetzt wirklich mal Landregen. Es kommen ein paar Schauer und wie das bei Schauern eben so ist, die treffen punktuell mal, bringen auch mal ein bisschen mehr Regen, aber viele Regionen bekommen halt auch gar nichts ab. Und das Hochdruckgebiet, was ja für diese extreme Trockenheit auch gesorgt hat, das liegt morgen schon über Südosteuropa. Dann kommt erstmal noch sehr warme Luft nach Deutschland. Morgen den Rhein entlang zum Beispiel verbreitet ein Sommertag, also 25,0 Grad oder mehr. Dann kommt aber auch feuchte Luft und das heißt eben, das Ganze wird labiler, es kann mal Schauer geben, auch mal Gewitter, dann zwischendrin auch immer wieder trockene Abschnitte. Jetzt in der Nacht ist es verbreitet trocken, dazu nach Süden hin erst einmal sternenklar. Ein paar dichtere, hochnebelartige Wolken hängen noch im Nordosten, die kommen auch so ein bisschen nach Süden voran, lösen sich aber morgen im Tagesverlauf mehr und mehr auf und dann wird es verbreitet sonnig. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 7 bis 0 Grad, 8 8 Grad sogar Richtung Köln. Und in der Berliner Innenstadt wird es nicht weniger kalt als 10 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von 14 Grad auf Rügen bis zu 25 Grad den Rhein entlang. Die nächsten Tage bringen ab Sonntag Schauer und Gewitter, die von Westen hereinziehen. Da ist es nach Nordosten hin noch lange Zeit trocken. Am Montag dann von Nordwesten her wieder trocken. Sonst gibt es über der Mitte und im Süden immer mal wieder Schauer und Gewitter. Temperaturen sind nicht mehr ganz so hoch, aber kalt wird es auch dann nicht.
Und ein wenig Regen ist ja wirklich wichtig. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt spannend weiter.
Mit den letzten Folgen der Thriller-Serie Das zweite Attentat.
Wir verabschieden Sie jetzt ins Wochenende. Bis morgen Abend.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.